先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club hier im Café Alibi der Bibliotheca Albertina. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben, trotz aller bestehenden Widrigkeiten. Wir haben heute eine ganz besondere Veranstaltung, immer zur Buchmesse und zu Leipzig liest, was ja in diesem Jahr auch andere Bedingungen hat, machen wir sonntags einen Termin mit jemandem, der nicht zunächst Wissenschaftler ist, aber auch sonst wie interessant. Das soll es ja geben und heute haben wir Beck zu Gast, den Cartoonist, und da freue ich mich sehr. Gleichzeitig muss ich sagen, ist das eine Abschiedsveranstaltung, die letzte Moderation von Bettina Kremberg und mir selber. Es übernimmt aber dann ein neues Team. Sie haben auf dem Tisch ausliegen das Programm, und es gibt auch noch weitere Flyer, das Programm, wie es weitergeht. Und aus diesem Anlass möchten wir Sie gerne anschließend nicht nur zum Gespräch mit Beck einladen, sondern auch zu einem Glas Cava und einer Brezel. Das haben wir gemeinsam organisiert. Also wir würden uns freuen, wenn Sie da blieben und noch ein bisschen mit uns anstoßen auf 15 Jahre Tomasius Club und auf weitere 15 Jahre. Hoffen wir dann doch. Ja. Bitte.
Ja, das sind ja optimistische Grüße. Ja, ich grüße Sie auch sehr herzlich. Schön, dass Sie trotz Wetter, des schönen Sonnenwetters und Frühlingsanfangs hierher gefunden haben. Er hat schon das Wichtigste gesagt. Ich sage das noch Wichtigere. Und zwar, ich stelle jetzt den Gast vor, Beck, kurz gesagt, mit bürgerlichem Namen Detlef Beck, ist hier geboren in Leipzig, lebte dann 20 Jahre in Berlin und ist seit 2003 wieder hier in der schönen Stadt aktiv. Er hat studiert, einmal Architektur am Weimarer, an der Weimarer Hochschule für Architektur und Bauwesen, heute Bauhaus, und dann an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee. Beide Male ohne Abschluss, habe ich gelesen, aber immerhin, was aus ihm geworden. Er arbeitete ein Jahr lang bei der Kunst-und-Werks-Gesellschaft in Berlin und seit 87 ist er freiberuflicher Grafiker, Cartoonist und Illustrator. Und seine Werke, wenn werden Sie das wahrscheinlich schon in vielen Zeitungen gesehen haben, in der Zeit, im Eulenspiegel. Ach, es gibt so viel. Also es gibt auch Internetseiten verschiedene, wo man verschiedene Cartoons sehen kann. Ich habe das heute selber mir nochmal angeschaut und habe köstlich gelacht auch. Ja, also es war sehr kurzweilig, auch für den Espresso Verlag, Inkognito Berlin und so weiter. Es sind bereits 7 oder 8 Bücher oder noch mehr erschienen?
Oh, ich habe jetzt gar keine Zahlen im Kopf.
So. Also sind schon einige mehr. Bücher erschienen. Ich will nur mal ein paar Titel nennen. Einmal diese Internetseite Schnee, Schnee, auf der war ich heute auch. Deine Bücher, das erste Mal bei Aquajogging, am Strand, bei Windstärke 12. Wir haben ihn höher gelegt und so weiter. Also die Titel sind, finde ich, sehr lustig und ansprechend. Ja, und fast jährlich hat er auch Preise eingeheimst, Cartoonistenpreise, Karikaturpreise und vor 2 Jahren den Zille-Preis der Stadt.
Heinrich
Zille-Preis. Heinrich Zille-Preis, ja. Ich glaube, den kennt man hier doch.
Den Heinrich Zille kennt man, ja, aber Stadt Radeburg, da muss man ganz vorsichtig sein, dass man nicht so Radeberg sagt.
Das stimmt, ja.
Schrecklich.
Und darüber hinaus gab es ganz verschiedene Ausstellungen, schon Einzelausstellungen, aber auch Ausstellungen mit ihm. Und meine erste Frage wäre, also von Ihnen soll das Zitat stammen, ich tue irgendwas Sinnloses und kann über den Sinn des Lebens nachdenken, so als Beschreibung Ihrer Arbeit offenbar. Ja, also jetzt wäre meine Frage, wie weit sind Sie mit dem Nachdenken gekommen? Ja. Und was ist sozusagen für Sie der Sinn des Lebens? Also was ist dabei rausgekommen?
Ich darf erst mal ganz kurz sagen, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das ist eine schöne Einladung. Und dieses Zitat, das steht auf Wikipedia, das wird mir nachgesagt, aber ich habe das nie gesagt. Aber so ist eben Wikipedia. Das ist ja, ich habe mich da auch schon als Autor versucht zu beschweren und sagen, Leute, wo ist das Zitat her? Aber es gab dann so ein paar Wikipedisten, die mir mitgeteilt haben, ich hätte da nichts zu melden und das muss so stehen, also in Ordnung. Also da muss ich mitleben. Das ist halt das Crowd, wie nennt man das, das Gruppen, nee, das Schwarm, die Schwarm. Intelligenz. Ich will ja nicht gegen Wikipedia hetzen, das ist ja alles, hat ja alles seine Richtigkeit. Aber es steht manchmal eben Sachen drin, die man als Betroffener nicht so gerne lesen will.
Das heißt also, dieses Understatement, also dass Sie irgendwie... Dass es irgendwie etwas Sinnloses sei, damit kam ich jetzt irgendwie nicht ganz klar, deswegen musste ich nochmal nachfragen.
Ich finde
also, das ist schon sehr sinnerfüllend, also immerhin können Sie ja davon leben.
Das kommt noch dazu. Das hat ein sehr angenehmer Nebeneffekt.
Ja.
Also von dieser so bezeichneten sinnlosen Tätigkeit, die ist nicht sinnlos, davon leben kann.
Ich habe gleich im Anschluss eine ganz kurze Verständnisfrage zur Einsortierung. Gibt es einen Unterschied zwischen Comiczeichner, Cartoonist und Karikaturist? Illustrator kann man sich schon noch vorstellen, aber wo ist da die Scharfziehung? Wie würden Sie sich selber da einordnen?
Naja, vielleicht im Grundverständnis des Cartoonist ist so ein schöneres Wort. Das gefällt mir immer besser. Ich bin ja so ein bisschen anglophil veranlagt und der Cartoon kommt aus dem Englischen und meint aber dort im amerikanischen ursprünglich waren das eher mehr diese kleinen Filme und die Geschichten mit Mickey Mouse zum Beispiel, das sind eben Cartoons. Watching Cartoons ist Trickfilm mal angucken, aber vornehmen, es gibt natürlich auch den Cartoon, ich bin jetzt nicht so geschichtsbewandert, ich versuche gerade selber mein Berufsbild mir klar zu machen, ich jetzt gerade, das ist sehr schön, aber der Cartoon ist in meinen Augen, wie ich es tue, zeichnet einzelne Bildgeschichten, die in einem Bild funktionieren und die mehr oder weniger auch ausgeschmückt mit einem größeren Szenarien sind. Es gibt ja da sehr berühmte Cartoonisten auf der Welt, die das noch viel besser können als ich, die richtig tolle Landschaften, Interieurs und Sachen machen, wo sich dann was abspielt. Denn beim Karikaturisten ist es dann wieder etwas spezieller. Der Karikaturist nimmt sich auch wirkliche Personen des Lebens vor und karikiert sie, überzeichnet sie. Und das tue ich zum Beispiel fast nie. Ich habe da so eine bewusste Abneigung oder eine unbewusste. Wahrscheinlich kann ich es auch nicht. Ich lebe mit einer Frau zusammen, die das zum Beispiel sehr gut kann. Das ist eine Zeichnerin. Die Zeichnerin, die wollen Kuschel. Wenn sie so lange als Partner haben, die können unglaublich schnell zeichnen und auch karikieren, überzeichnen. Ich kann das nicht und da will ich gar keinen Wettbewerb. Ich mache lieber das, was ich kann, nämlich Cartoons zeichnen.
Ja, den Ehefrieden retten.
Den Ehefrieden retten, ja.
Sicher.
Ich finde es eine gute Beschreibung, dass Sie sagen, Cartoonist ist eine Geschichte, man ballt eine Geschichte in ein Bild. Ja. Wie schwer ist denn das? Also ich meine, ergibt es nicht manchmal Geschichten, die einfach 3-4 Bilder brauchen und
Ja, das ist manchmal die Frage, dass ich mir wünsche, ich wäre Comiczeichner, ich könnte jetzt noch das auf 3 Bilder aufspielen. Ich versuche es auch gelegentlich. Ich versuche manchmal auch Sachen auf 4 Bilder besonders so in jüngster Zeit habe ich es auch wieder versucht, so Nonsensgeschichten, die weiter weggehen, wo man das mit einem Bild nicht lösen kann. Aber meistens quetsche ich das alles in einem Bild und wenn es dann 10 Sprechblasen sind, die über den Leuten hängen, von mir aus.
Okay, das ist dann die Lösung. Ich habe in der Taz gab es jahrelang immer solche 3 Bildgeschichten.
Gibt's immer noch.
Das ist Tom.
Ja, genau.
Tom Touché. Und sowas machen Sie nicht, sondern Sie haben im Grunde schon eine Geschichte in ein Bild gebannt, wo eventuell mehrere Dialogpartien abgebildet sind. Und wie lange dauert sowas eigentlich, wenn ich mal so dumm fragen darf?
Das ist meine Lieblingsfrage, die Sie immer gestellt haben. Wie lange arbeiten Sie an so ein Ding? Und dann sage ich immer, ja, für manche Sachen muss ich 3 Stunden durch den Auwald latschen, ehe mir überhaupt so eine Art Gedanke kommt, den man weiterverfolgen kann. Und manche Sachen entstehen so schnell, dass ich ganz schnell aufschreiben muss, sonst ist er weg. Das sind allerdings die schönsten. Die sind auch sehr selten. Die sind ja nicht so, ist ja nicht so, dass ich jeden Tag einen genialen Witz rauspuste. Das ist leider, um Gottes, nicht so. Manchmal sind sie auch, jetzt muss raus und fertig.
Aber Sie machen schon jeden Tag. Also
ja, ich habe mir vor 2003, also bald vor 20 Jahren, habe ich mir die wunderbare Webseite schneeschnee.de angelegt. So als Motor, als Zwang. Jeden Tag was posten zu müssen. Ich wollte es nicht auf Social Media machen. Die waren ja damals schon ein Thema. Ich wollte nicht auf Social Media mein Zeug rausposten. Ich wollte eine selbstbestimmte Webseite haben, wo ich selber alles bestimme und wo auch keine Leute mehr Kommentare unter die Bilder schreiben. So, das wollte ich alles nicht. Und das Prinzip ist seitdem auch so geblieben über die Jahre. Es ist jetzt ein bisschen bei Schnee Version 5.0. Heißt jetzt leider auch im Netz Schnee CC. Das hat schwierige Gründe, die ich jetzt nicht aufzählen kann. Manches, ich kriege gerade empörte E-Mails, gerade heute bekam ich wieder eine, dass es nicht geht. Und dann sage ich, ja, das liegt daran, dass Ihr Browser nicht weiterleitet. Versuchen Sie mal CC, also technische Sachen. Aber dieser tägliche Zwang, den habe ich mir selber auferlegt, auch als Motor. Da habe ich jeden Tag erstmal eine Aufgabe, egal ob ich noch andere Aufgaben habe. Aber erstmal kommt.
Ich finde das sehr beeindruckend, weil das ist ja im Grunde die Arbeit eines Journalisten, also im wörtlichen Sinne. Der Jour ist der Tag, also täglich. Ja. Etwas zu sagen zu haben oder zu zeichnen zu haben als Reaktion auf das, was man erlebt hat. Nicht unbedingt am selben Tag, aber, oder?
Ja, es sind nicht unbedingt Reaktionen. Also manchmal ist es Sinnsreaktionen. Zum Beispiel jetzt, diese Veranstaltung sollte ja vor Corona stattfinden und ich versuche eigentlich mich möglichst von zu Tagessituationen fernzuhalten. Aber Corona sinnigerweise hat mir einen unglaublichen Output gebracht. Das Thema war so spannend, dass ich eine eigene Publikation rausgebracht habe, die dann sich auch zum internen Bestseller entwickelt hat. Dank medialer, dank journalistischer Hilfe.
Daran würde sich jetzt meine Frage anschließen. Also woher beziehen Sie eigentlich Ihre Einfälle einerseits und wie checken Sie, ob die auch funktionieren? Ist ja Ihre Frau diejenige, die da irgendwie den Daumen hoch oder runter zeigt? Oder haben Sie da eine Community, ein Netzwerk, wo Sie da sowas rumzeigen erstmal und dann sagen, oh ja, das musst du unbedingt oder nee, das lass mal lieber sein, das versteht doch keiner, das ist dreimal um die Ecke, keine Ahnung. Wie läuft das bei Ihnen?
Das ist erst im Nachhinein. Diese Korrekturen kriege ich erst im Nachhinein, dass Leute Sachen verreißen oder sagen, kannst du mir das nicht erklären, verstehe ich nicht oder so. Das passiert. Also im Moment des schnellen Schöpfens morgens, wenn ich mein Tagesding baue, habe ich meist nie, mache ich das alles für mich. Das entscheide ich mit mir selber. Da bin ich mir selber mein eigener Kritiker, was natürlich auch gefährlich ist. Man ist ja manchmal auch verliebt in seine Idee. Ich stelle es dann ins Netz, um sich dann komische Kommentare zu erfahren. Aber wie gesagt, die Kommentare kriege ich ja nicht. Bei mir darf ja niemand auf meiner Webseite kommentieren. Und was die anderen schreiben auf Twitter und Facebook, ist mir egal. Also da muss ich mich einfach fernhalten. Aber Sie haben schon recht, man bräuchte ab und zu so ein Regulativ. Und ich bin ganz froh, dass ich meine Frau manchmal fragen kann, wenn es zum Beispiel sehr eilig ist. Und ich mache seit einiger Zeit wieder, versuche ich für die Taz zu arbeiten, was ein schwieriger Job ist, muss ich gestehen, weil es Tagespolitik ist und ich bin da auch nicht so gut. Und manchmal sind die Redakteure auch überfordert mit meinen vielen Entwürfen. Und dann frage ich immer Yvonne, guck mal hier, ich habe jetzt die Sachen gemacht, guck mal, was ist jetzt lustig? Und dann sagt sie das und dann sagt der Redakteur, wir nehmen aber das. Und dann sage ich, der Redakteur sagt, aber wir nehmen das. Und so geht das hin und her. Und dann ist aber nur eine halbe Stunde Zeit, um das Ding zu zeichnen, zu bunt zu machen und hinzuschicken. Schrecklich.
Der Ulrich Hannes Schneider sagte eben schon, es ist fast eine journalistische Tätigkeit oder ist auch eine journalistische Tätigkeit. Jetzt wäre meine Frage, wie schafft man es, über den Tag hinaus zu arbeiten? Also dass die Witze auch noch für ein Buch funktionieren, wo man ja, ein Buch legt man sich vielleicht oder schafft man sich ja vielleicht an, weil man öfter drin blättern möchte und nicht nur einfach durchlesen und wegwerfen. Also es ist ja keine Einweggeschichte, sondern wie schafft man das sozusagen, da so eine längerfristige, tiefere Sache draus zu machen, wo man vielleicht selber, wo der Witz vielleicht selber oder klüger ist als man selber?
Ja, indem man, wie es gerade sagt, indem man eben sich von der Tagespolitik versucht fernzuhalten oder möglichst das nicht macht. Tagespolitik ist, die Sachen sind zwar schön und gut, ich habe da überhaupt keine Liebe dafür, ich gucke mir auch keine Karikaturen in anderen Zeitungen an, weil die Sachen sind einfach vergänglich, die funktionieren vielleicht für den Tag und jemand sagt, ah ja, so ist es, vielleicht muss man auch mal lachen, weiß ich nicht, ich habe noch nie über einen Tageswitz in der Zeitung gelacht. Aber die Sachen, ich versuche die Sachen wirklich zeitlos zu halten und zu gucken, was ist da jetzt mehr? Und bin aber in meine eigene, ist eben selbstgestellte Falle mit der Corona-Geschichte getapst, weil ich da unglaublich viel gemacht habe zu dem Thema. Und das ist dann teilweise sogar von der Realität überrannt worden, dass dann plötzlich eine Redakteurin sagt, wir müssen das Delta jetzt in Omikron umschreiben, weil wir haben ja jetzt Omikron. Und wie lange hält dieser Omikron-Witz? Wie lange wird man das noch verstehen? Aber deswegen, ich hoffe, dass es auch bald vorbei ist, das Thema. Und dass da andere Themen kommen. Wir haben vorhin gar nicht darüber gesprochen, woher kommen denn die Witze. Ja, und das ist ein sehr, sehr großes Thema. Da könnte ich jetzt einen abendfüllenden Vortrag drüber halten. Mache ich aber nicht, weil das langweilig ist auch. Und das sind manchmal eben Sachen, dass man Sachen erlebt oder hört, liest, Sachen, die sich überschneiden mit Sachen, die man meint, die Leute kennen das und man versucht da so eine Sachen übereinander zu schieben. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also jeder weiß was, jeder kennt bestimmte Vorgänge, jeder trinkt Kaffee oder jeder macht sonst was und ich versuche dann ein anderes, was anderes überzustülpen, eine Situation zu finden, die mit dieser Sache zusammen, ich merke, ich verheddere mich, mit dieser zusammen Sache so einen Überraschungseffekt ergibt, dass man darüber lachen kann. Es ist eine schwere Erklärung, ich merke schon, ich bin kein guter Erklärer, ich soll lieber zeichnen.
Es ist doch manchmal, ist es ja viel Sprachwitz auch, also die Dialoge sind überhaupt nicht unwichtig.
Ganz wichtig.
Ne? Und dann sind die Situationen schon so, nicht Standardsituation, aber es sind immer ähnliche Figuren oder häufig ähnliche Figuren. Das ist ja auch jetzt nichts Verwunderliches, die da auftauchen. Was lieben Sie an diesen Figuren und haben Sie denen auch Namen gegeben zum Beispiel?
Ja, man, die heißen ja gerne Kurt oder sonst wie oder Busgünter. Mhm. Bei mir, daran werde ich leider auch ein bisschen festgemacht als alt. Das hat mir mal neulich jemand gesagt, die Sachen sind zu alt. Und das liegt daran, weil ich Horst und Günther als Name im Portfolio, das macht man nicht. Jetzt versuche ich mal darauf zu achten, dass ich auch mal, wie heißen jetzt Jüngere? Neulich im Park habe ich gesehen, die Kinder heißen Franz.
Ja.
Ja, Franz und Carlotta habe ich jetzt getroffen.
Man Otto.
Otto, genau. Wir haben auch Otto Julius, nicht? Das kennen wir ja in der Bekanntschaft. Also was ist jetzt alt und was ist nicht alt? Aber man sagte mir nach, dass sie alt sind. Auch, dass meine Figuren alt wirken, das liegt daran, weil die wenig Haare haben und das ein Zeichen von alt. Aber für mich ist das einfach ein Zeichen von Reduktion. Ich brauche das eigentlich, das Ausschmücken eigentlich nicht so. Ich brauche die, gut, ich muss Gesichter differenzieren. Wir Menschen sind ja auch, das wirkliche Leben bietet ja eine unglaubliche Vielfalt an Gesichtern. Aber ich reduziere das jetzt auf ein, man könnte sagen, auf eine Nase mit irgendwas dran. Was mich auch als alt auszeichnet, ich bin die alte Generation, die an diesen Nasen hängt. Ich glaube, die jüngere Cartoon-Generation macht das gar nicht mehr mit diesen Nasen.
Ich habe schon mir auch gedacht, Sie vielleicht zu fragen, ob Sie sozusagen mit Ihrer eigenen Generation mitaltern und sozusagen immer sozusagen Zeitgenossen mit reinheben. Die Herren und Damen gehen alle so ein bisschen in der Mitte auseinander.
Ja. Allerdings, ja.
Sehr morgendlich. Und liegen manchmal auch so ein bisschen unvorteilhaft darum, was aber schon einen ersten Witz macht, weil man guckt gerne drauf, wie andere Leute sich ein bisschen daneben benehmen.
Ja. Es gab aber auch Stimmen, ich habe auch Pressestimmen gelesen, dass man sich nicht gerne gespiegelt sieht, dass es ein bisschen furchtbar ist, was ich aber gar nicht will. Ich bin eigentlich ein Menschenfreund. Ich sage nur Leute, ja, es ist halt nun mal so, ja. Ich meine, ich stelle an mir fest, ich kriege einen Bauch, das ist mir ganz unangenehm, aber da kann ich ja als Witzzeichner vielleicht noch was dagegen tun. Ja. Zumindest das bildlich überzeichnen.
Also ich kannte mal ein paar Leute, die angeblich an Romanen schrieben. Gott sei Dank ist daraus nichts geworden, weil ich dann immer ein bisschen Angst hatte, dass sozusagen unser Gespräch da irgendwie wiedergegeben wird oder ich dann irgendwie vielleicht in irgendeiner Form abgebildet werde. Und das wäre mir, also weil ich ja keine Kontrolle habe, irgendwie unangenehm geworden, obwohl ich sehr viel Verständnis habe für fremde Blicke auch auf die eigene Existenz, wenn andere Leute das komisch finden oder bizarr oder so etwas, ja. Und das finde ich bei Ihnen, bei Ihren Sachen auch. Also das ist so ein humanistischer Witz. Also Sie erfreuen sich an den Menschen und den Fehlleistungen. Und da gibt es ja auch himmel viele Fehlleistungen, meine ich. Hören Sie das sozusagen, ich sage jetzt mal beim Straßenbahnfahren oder beim Vorbeilaufen, hören Sie da vieles und arbeitet das dann weiter oder erfinden Sie dann beim Laufen durch den Auwald?
Beides, also es ist Fiktion und Realität. Ich höre natürlich, mir fehlt es gerade ein bisschen sehr, jetzt kann man es ja wieder, aber gerade in Corona-Zeiten fehlt es mir unglaublich, wenigstens einmal die Woche ins Café zu gehen und so ein bisschen zu gucken, was also wirklich zu lauschen. Man kommt sich natürlich schlecht vor, aber es ist ja so, die Leute geben ja auch alles von sich, auch gerne laut.
Ja, das ist erstaunlich. Also
ist unglaublich.
Ja. Ich sehe hier vor der Bibliothek dann immer junge Leute im Gespräch, ja. Und neulich bin ich bei zwei jungen Männern vorbeigegangen und dachte, das sah irgendwie aus wie ein philosophisches Gespräch. Ist natürlich meine eigene Deformation, dass ich sowas vermute. Und ich bin dann vorbeigegangen und da sagte der eine zum anderen, meinst du nicht, ich soll den Bart ein bisschen länger haben?
Sehr gut, ja.
Also wirklich wichtige Themen, ja.
Ja, genau so, das ist genau so. Sie bringen es genau auf den Punkt. Das sind manchmal die Sachen, wo man denkt, das ist so, aber es ist in Wirklichkeit so. Und ich versuche das auch runterzubrechen und wenn ich es so tue, als ob. Also wenn ich so große, wichtige Personen dann so runterbreche auf das
Die Menschen sind eitel und was würden Sie den Menschen noch so zusprechen, was sie sozusagen ihnen näher bringt?
Die Menschen mir näher bringen. Na, ich muss generell sagen, ich finde, also ich bin ja so ein bisschen Kulturpessimist. Ich denke, wir Menschen sind ganz schön blöd, leider. Also ja, nichts gegen Sie und Sie und Sie und ja. Sie alle. Also es ist ja so. Also,
Sie sind ja auch ein Mensch.
Ich bin ja selber auch Mensch und kenne mich ja auch. Ich bin auch selber ein bisschen blöd. Das mache ich immer an vielen Sachen fest. Das habe ich auch in dieser wunderbaren Krise jetzt so festgemacht, als ich erlebt habe, wie wir uns danach benommen haben, als ob wieder alles, jetzt geht wieder alles los und so. Aber viele Sachen, und das ist natürlich, ich will das jetzt nicht anprangern in meinen Sachen. Man muss aufpassen, dass man dann nicht zu didaktisch wird und das anprangert, die Blödheit und die allgemeine Blödheit. Natürlich darf man die schon nicht unerwähnt lassen. Also so. Aber ich will mich ja nicht über diese Blödheit erheben, weil ich bin ja selber ein Teil des
Problems. Also das ist schon der Vorteil eines Philosophiestudiums, dass man immer schon weiß, dass die
Menschheit blöd ist. Ich wünschte, ich hätte Philosophie studiert.
Ja. Nein, also der Kampf mit der Meinung, ja, der Kampf mit dem, was die Leute irrigerweise annehmen, ist ja angeblich sozusagen der Ursprung der Philosophie. Aber ich fand auch immer die humoristische Seite da sehr entscheidend. Ja. Also man kann auch und sollte auch über vieles lachen, was andere Leute machen. Das ist einfach kurios und es ist eine Wichtigkeit für einzelne Leute, die aber sich darauf auch beschränkt. Das ist aber normal, ist trotzdem kurios. Ja,
ja, man sollte sich vielleicht auch selber nicht so wichtig nehmen.
Also. Ja, aber bis wohin geht das? Ja.
Ja, bis wohin geht das? Ja, wo fängt das an? Wann fange ich mich an, wichtig zu nehmen?
Und, genau. Oder vielleicht, wo sehe ich mich selber in diesem Cartoon halt? Nicht nur die anderen, sondern im zweiten Blick ja auch mich selber. Ja, gerade in Beziehungssituationen sieht man mal ganz, ganz viele Sachen, die einem ganz sehr bekannt vorkommen. Aber mich würde nochmal interessieren, im Anschluss an deine Frage, können Sie überhaupt noch mit Menschen normal kommunizieren oder sehen Sie alles gleich immer so durch den Comiczeichnerblick? Also Journalisten machen das manchmal. Ja, also als ich noch so durch die Gegend gelaufen bin, also wurde jeder nach Informationen so abgescannt, mehr oder weniger jetzt, ich überzeichne das natürlich auch, aber das war schon irgendwie prägend.
Ich weiß von Kollegen, dass die da auch ziemlich scharf scannen. Ich bin da eher etwas nachlässig. Also im normalen Leben bin ich ganz normal. Ich bin sogar ziemlich humorlos, glaube ich. Sagt meine Frau jedenfalls ab und zu mal. Unser klassischer Witz bei uns zu Hause ist immer bei Cartoonisten zu Hause, wenn ich mal wieder einen Witz nicht verstanden habe von ihr. Weil, naja, es ist halt so. Ja, also ich kann ganz normal reden.
Ich habe mal eine Frage. Was bringt die Farbe? Also Ihre Zeichnungen sind häufig schwarz-weiß. Ja? Mhm. Und dann gibt es welche, die sind richtig knallig bunt. Ja. Warum eigentlich?
Ja, ich muss sagen, es ist so eine Hassliebe ein bisschen, die Farbe eigentlich. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich habe mal einen schönen Aufsatz von Herrn Menkoff, der war früher mal New Yorker Chef, Cartoon-Chef, und der hat mal sich an flammende Reden immer gegen Farbe gehalten im Cartoon, weil sie bringen keine neue Information, und der hat auch vollkommen recht. Ich finde auch farbige Cartoons entsetzlich, auch meine eigene finde ich oftmals nicht gut, also mit den Farben, aber sie verkaufen sich unglaublich gut, wenn sie farbig sind, das ist schrecklich. Und angefangen hat es mit der Farbe wegen der Zeit. Ich habe am Anfang so gearbeitet wie bei der FAZ, die Kollegen Kreser und Lenz, ich habe so getuscht, auch für die Zeit. Und die Zeit hat damals das Layout modern gemacht und da passte dem Artdirektor passte dieser Stil überhaupt nicht. Und die haben gefragt, dass man das nicht farbig machen kann. Naja, und damals war ich so ein bisschen Photoshop-Erlebe und habe gesagt, na gut, probieren wir es mal. Und dann habe ich so mit Farben gemacht. Wie gesagt, nicht mit Gewinn. Ich versuche zwar nach wie vor auch immer noch eine etwas eigene Farbigkeit zu machen, was mittlerweile, wenn ich mich umschaue, und das tue ich nicht so oft, aber wenn ich mich umschaue, erschrecke ich mich. Das ist so eine knallbunte Cartoon-Welt um mich rum, also um meine Zeichnungen rum, dass ich mich da oftmals lieber ins Schwarz-Weiß flüchten würde am liebsten. Ich finde auch, meine schwarz-weißen Sachen liebe ich auch persönlich mehr als die Farbsachen. Aber wie gesagt, der Effekt des Verkaufens ist unglaublich. Also wenn ich zwei Bilder nebeneinander hänge, die Leute nehmen das bunte Bild mit. Das ist wirklich irgendwie krass, aber es ist so.
Das passt vielleicht besser zur Einrichtung und so.
Ja, das, ja. Natürlich, das schmückt doch mehr an der Wand. Ich verstehe es schon, so ein schwarz-weißes Ding an der Wand ist ja auch etwas schmucklos, ja, von mir aus, ja.
Also der Ort, wo Cartoons erscheinen, jetzt auf der Zeitungsseite oder eben als Einzelbild an der Wand, das kann man ja nicht vorher bestimmen, oder? Oder das sind dann Dinge, ja, man muss verkaufen, also man mag verkaufen, weil man dadurch auch Geld einnimmt, aber damit gibt man ja, also gibt man damit etwas aus der Hand, oder?
Ja, sicher, man gibt die Nutzungsrechte aus der Hand. Das ist ja auch eines meiner wesentlichen meiner Geschäftsfelder. Ich verkaufe Nutzungsrechte für die Bilder. Wo die dann erscheinen und in welchem Umfeld die stehen, ja, Pech. Das hat mir jahrelang an der Zeit so gut gefallen. Ich habe sehr gerne für die Zeit gearbeitet, weil da das Umfeld so schön war. Das Umfeld war so seriös, das war ernst. Es war ein Ernstartikel über die Lage der Wirtschaft und keine Ahnung was. Und dazu haben sich die Redakteure aber was aus meiner Hand gewünscht, der das runtergebrochen hat. Das war eine schöne Zeit, das ist leider vorbei. Aber das war ein Umfeld, was mir sehr gefallen hat, natürlich. Abgesehen vom Monetären, die Zeit zahlt halt einfach gut. Ja. Nicht? Also wenn ich jetzt so jetzt bin ich ein bisschen bei der Taz drin, auf der Meinungsseite, das ist so ein Umfeld, wo ich denke, ja.
Also ich habe die Zeit abbestellt, weil sie mir zu ernst war. Ja? Das war immer so dieses Welterklärende.
Ja, die haben ja auch was erklären. Das ist ja. Sowas Professorales. Das stimmt. Ja, das ist Leute sind. Das sind jetzt so junge Redakteure, aha, 30 plus sitzen da plötzlich. Und die wollen mit solchen alten Kerlen mit mir natürlich nichts mehr machen. Ja. Die wollen, dass ihre ernsten, wichtigen Texte auch ernst und wichtig illustriert werden. Und dann fällt der Spaß hinten rüber. Ich bedauere das, aber man kann die nicht überzeugen. Ich kann ja da nicht hingehen, Leute.
Diese Communities, wie man jetzt heute sagt, diese Echokammern oder die Leute, mit denen sie über ihre Dinge reden, das hat sich ja bestimmt im Leben geändert. Wer so reagiert, wo sie Reaktionen finden. Also einmal professionell, sie müssen Orte finden, wo das gedruckt wird. Ne?
Ja.
Oder stehen in Beziehungen, wo dann eben solche Abforderungen kommen, wie jeden Tag irgendwas zu machen. Wenn Sie jetzt mal über einen längeren Zeitraum zurückblicken oder so, gerade jetzt hier auch Leipzig und so weiter. Hat das einen Einfluss gehabt, die Wende, das danach?
Das sind jetzt viele Fragen. Also, zum Beispiel, Cartoons machen ist ja auch viel verwerfen. Also ich habe ein ziemlich viel, ein großes Output an Skizzenentwürfen in denen und dann muss man auf die Sachen verwerfen. Jetzt mache ich das mal selber und im Falle von den schon erwähnten Journalisten oder von den Medien ist es für mich sehr schön, weil ich dann das Verwerfen anderen überlassen kann. Ich schütte die einfach zu. Ich mache jetzt 10 Entwürfe für einen Cartoon und sage, hier, guck mal. Und dann warte ich drauf. Dann denke ich mir, schön, jetzt haben die den Joker, wie heißt das, die schwarzen Peter, jetzt müssen die das aussuchen. Manchmal ist es kollidiert und manchmal, weil mein Liebling da nicht dabei ist, was die auswählen, aber die Sache ist für mich dann gegessen, Feedback genug, das nehmen wir, der Kunde ist König, machen wir, fertig. Privat ist das anders, wenn ich so privates Feedback kriege von Lesern, ich habe doch durchaus eine ganz angeregte Korrespondenz durch die Webseite, so E-Mails und Nachfragen und auch Meinungen dazu, da ist das schon spannender. Ob mich das jetzt allerdings verändert oder ob ich meine Sachen dadurch, ob das auf die Sachen wirkt, weiß ich nicht. Ich muss mich eigentlich fernhalten von anderen Meinungen.
Ich meine jetzt nicht unbedingt die Meinung, nur noch um dann nachzuhaken, sondern tatsächlich die, ob Sie Ihren Ort in der Gesellschaft, in der Sie leben, für verändert empfinden. Also Ihre Kunst, die Sie jetzt machen, ob die irgendwie anders ist als die früher, weil es
anders ist. Ja, natürlich.
Ja, und wie anders?
Ja, wie anders. Ich kann Ihnen eine lustige Geschichte erzählen. Als 1989 im November bin ich mit meinen damals meinen Zeichnungen am Arm nach Berlin ins Stadtmagazin. Ich wohne in Berlin ins Stadtmagazin City gegangen und habe mich dort vorgestellt als Zeichner. Ich war ganz stolz auf meine Zeichnung, habe die dort den Herren Grafikern, das waren so 5 ältere Herren aus meiner Sicht, saßen da so und habe denen so vorgelegt und die haben sich dann bedächtig die Sachen angeguckt und wirklich keine Miene verzogen. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich habe hier so geile Witze mit. Und das Ende des der Vorführung war die Frage vom Chef, Wolfgang Rügner hieß der, kannst du Zeitung layouten? Zeitung layouten. Dann sage ich, wie macht ihr das? Nur Klebeumbruch. Also wie im Osten? Ja, kann ich. Gut, wir brauchen nämlich einen Grafiker. Kannst du, willst du nicht den Job machen? Und dann habe ich da als Springer bei CD angefangen und nach Jahren durfte ich dann auch mal einen Witz reinkleben. Ich habe natürlich nach wie vor meine Witze dahin getragen, aber und das ist eine interessante Geschichte, weil ich war natürlich und bin es ja nach wie vor noch, ich bin ja im Osten sozialisiert und für die Kollegen aus dem Westen war dieser Schere im Kopf nur aus dem Osten, wo man so viele Sachen bedenkt, war das natürlich ganz fremd. Ich hatte nicht diese sogenannte Freiheit im Kopf und habe so ganz frei gedacht, sondern ich habe irgendwo noch verklemmt gedacht, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich damals wirklich noch deutlich schlechter war als heute. Weiß ja nicht, wie gut ich heute bin. Aber über die Jahre hat sich das eben doch gewandelt. Ich habe viel dazu gelernt, das kann man nicht anders sagen. Ich habe viel studiert, vor allen Dingen meine amerikanischen Kollegen. Und dann lernt man viel dazu und man lernt auch besser zu arbeiten. Das stimmt. Das ist auch durch die Forderungen, durch die Herausforderungen, wenn man mit Redaktionen arbeitet und die einen so fordern.
Ist es denn schwerer, in einer freien demokratischen Gesellschaft Humor und Witze zu produzieren oder in der DDR?
Naja, die Frage ist, ich meine, in der DDR waren die Witze halt anders so, nicht? Also ich habe da so diesen gepflegten Systemkritik, ohne dass es gleich das System merkt, dass es gerade vorgeführt wird, war ja so angesagt. Ich versuchte mich dem schon zu widersetzen, indem ich bin erst Ende der 80er Jahre aktiv geworden, auch aus einer Notsituation raus. Ich durfte meine Tante im West-Berlin nicht besuchen. Ich habe keine Ausreise gekriegt und da habe ich einen Witz drauf gezeichnet. Den habe ich sogar dann als Siebdruck verbreitet. Ich war so wütend. Das ist eigentlich keine gute Basis, um Witze zu zeichnen. Man darf nicht wütend sein. Das ist also vollkommen, also man muss eigentlich Emotionen rauslassen. Und auch diese politischen Sachen, das musste man, hätte man eigentlich, oder muss man, aber mein erster Impuls, meine erste Anregung war diese Eingeengtheit, diese Enge in der DDR. Das hat auch zu einer Zeichnung geführt, die ich heute noch vom Ansatz her ganz gut finde. Übrigens eine Drei-Bild-Geschichte. Man sah dreimal den Republiksumriss so. Und im ersten Bild hing da noch so eine kleine Matte mit so einem fröhlichen kleinen Säugling drin. Im zweiten sah man so einen kleinen Jungen mit Ball oder so. Und im dritten sah man so einen Erwachsenen, der passt aber gar nicht rein in dieses Enge. Und das ganze Ding hieß dann Lebenslauf, schön schwieriger Titel, so DDR, Jambolik, ganz tief. Den haben wir versucht abzudrucken, aber das hat zur Zensur geführt, weil dann das haben die Verantwortlichen gemerkt, dass wir sie hintergangen haben. Das war dann ein bisschen ärgerlich, aber Spaß. Also es ist natürlich heute denkbar besser. Also für mich kam dieser Mauerfall kam für mich geradezu zum richtigen Zeitpunkt. Ich war 30 und habe gedacht, juhu, jetzt sind alle Türen offen. Und das hat zu mir erstmal zu einer vollkommenen Krise geführt. Weil ich war in Berlin im Gruppen Unfug, im Comicladen, und da sah ich die Stapel von Cartoon- und Comicbüchern. Es war wirklich eine so dermaßen Flut, dass ich erstmal gar nicht mehr gedacht habe, das wird nie was. Was willst du denn noch dazu tun?
Und hat sich was verändert, also in Bezug auf Ost und West? Also sind die Witze oder das Verständnis für Humor nach wie vor ein anderes? Oder ist das jetzt egal, wo Sie was veröffentlichen?
Gibt es
da noch? Genau.
Meine ganze Kundschaft sitzt im Westen, das muss ich gleich mal voraussagen. Der Eulenspiegel ist eine Ausnahme, aber der Eulenspiegel ist gerade, wir sind uns gerade nicht grün, ist ein neuer Westredakteur. Keine Ahnung, was da ist. Meine Kundschaft sitzt wirklich im sogenannten Westen, sage ich mal so. Ich arbeite für Natur, für Reader's Digest, für die Zeit habe ich lange gearbeitet. Die Taz kann man ja auch als Westmedium letztendlich sehen, nicht? Und so. Also, und auch der Großteil meiner Leserinnen und Leser, mit denen ich so Kontakt habe, oder die bei mir im Webshop einkaufen, ich würde sagen, also mindestens zwei Drittel ist Westen. Die sind damit besser sozialisiert, die kommen mit dem Genre besser klar, glaube ich, die kennen das irgendwie besser oder die kommen mit meinen Sachen besser klar. Ich kann es nicht erklären, warum das so ist. Meine Redaktionen sind mir alle ganz, ganz treu. Ich arbeite schon wirklich über 20 Jahre für Natur und für Reader's Digest und ich habe schon viele Redakteure überlebt und wir sind trotzdem immer noch zusammen. Das ist sowas Schönes.
Und würden Sie sagen, dass die Kompetenz, bestimmte Sachen zu dechiffrieren, zu oder abgenommen hat?
Oh, das ist eine schwierige Frage, die ich mir manchmal auch stelle. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich kann das auch manchmal nicht beurteilen. Gestern hatte ich eine kleine Signierstunde im Mörthersee und dann fragte mich ein recht kluger Mann, der war beim MDR, und er sagte mir, ach, bei der Gelegenheit, da werden Sie mal sehen, ich habe diesen Witz nicht verstanden mit der SED und den Marx Brothers. Der Witz geht so, dass zwei Leute unterhalten sich und sagten, wäre es nicht cool, nicht auszudenken, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn die SED cool gewesen wäre und sich Marx Brothers and Sisters genannt hätte. Also ich finde eigentlich das ganze Ding ziemlich witzig, den ganzen Gedanken, und habe mich auch sehr darüber gefreut, denn es steht so ein kluger Mensch und sagt, er versteht das komplett nicht. Und dann habe ich den Fehler gemacht und fing an, diesen Witz zu erklären. Das ist ja dann, wer es gesagt hat, Robert Gernhardt, oder wer jedenfalls, wenn der Frosch seziert wird, ist er tot, und das ist mit dem Witz so ähnlich. Also wenn man den Witz seziert, der Witz ist hin, auch wenn er den, ach so, ja, was haben wir denn jetzt davon? Aber ich habe versucht, dem Mann zu erklären, Fehler reingetrappt. Ich weiß nicht, mit dem Dechiffrieren. Es gibt immer noch Leute, die offensichtlich die Sachen lesen können, die gibt es noch genug. Und dann gibt es immer noch, weiß nicht, ob mehr oder weniger, viele Leute, die können das nicht, die können die Sachen nicht entziffern. Also die können zwar lesen, und die können aber nicht, aber die haben nicht diesen Moment, der beim Cartoon ja wichtig ist. Dass man sagt, klick, ah ja, oder wenigstens schmunzeln muss. Das ist das Mindeste, was man möchte als Zeichner.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie also zum Beispiel jetzt die tagesaktuellen Cartoons so nicht wahrnehmen und das interessiert Sie nicht so. Und dann haben Sie gesagt, dass Sie früh schon auf die Vielfalt überhaupt dieser Kunst aufmerksam wurden. Und auch an einer anderen Stelle haben Sie gesagt, dass Sie beeinflusst sind oder gut kennen die amerikanische Szene. Können Sie da noch ein bisschen was drüber sagen, über Ihre, was Sie als Einfluss oder Anregung anerkennen innerhalb Ihrer Kunst?
Ja, ich muss wirklich sagen, ich schaue kaum Cartoon-Bücher an. Also zumindest keine von meinen Kollegen in Deutschland. Das mache ich so aus Selbstreinigungsgründen nicht. Aber ich habe eine ganze Latte und ich kaufe immer wieder so Ami-Cartoon-Bücher. Es gibt da so ein paar Zeichner vom New Yorker, die mag ich einfach gerne. Die gucke ich mir unglaublich gerne an. Sam Gross zum Beispiel. Oder ich will jetzt keine so viele Namen nennen, das irritiert jetzt, aber die sind einfach schön, ich mag die gerne gucken, obwohl die teilweise auch ziemlich old-fashioned sind. Und die haben auch es gab ja mal den Versuch, die Sachen nach Deutschland zu bringen, als übersetzte Ausstellung. Matt Diffie, das ist ein Zeichner, der für New York zeichnet, der hat so eine die Rejected Collection rausgebracht, nämlich die Cartoons, die der New Yorker ablehnt. Und diese Show ist dann auf Deutsch nach Deutschland gekommen. Ich glaube, die Aufnahme oder des Publikums wieder halt, das war so, naja, so normal. Das war jetzt ist nicht eingeschlagen. Hier.
Was heißt denn old-fashioned, wenn Sie sagen?
Also die Sachen, die ich angucke, ja, das sind so old-fashioned, sind erstmal so Nasengeschichten, zum Beispiel der Zeichner Sam Gross, den ich sehr mag, aber der hängt viel an der Nase auch, das ist so eigentlich auch mein Credo so ein bisschen nicht. Und dann hat er aber so ein, es ist natürlich ein sehr, die Sachen sind teilweise aus den 60er, 70er, und das ganze Sujet, das ist alles so, das meine ich mir eher mit Old Fashion, nicht? Also da gibt es noch keine Smartphones und solche Geschichten auf den Bildern, währenddessen bei mir ja ständig ein Smartphone rumliegt oder jemand hat eins in der Hand, was uns ja so widerspiegelt. Wir sind ja ständig, was ja übrigens auch so ein bisschen lähmend ist, diese ständige Beschäftigung mit Bildschirmen. Man ist als Zeichner ja ständig versucht, Leute vor Computern zu zeichnen.
Und Sie zeichnen selber auf dem Computer, oder?
Nee, ich zeichne auf Papier.
Auf Papier. Und dann?
Das ist, da bin ich, das pflege
dann
ich.
Machen noch. Sie ein Foto.
Aber dann kommt der Scanner. Aha. Und dann kommt Photoshop zum Einsatz. Das ist das Drama. Aber das ist die Digitalisierung, und die Digitalisierung bringt mir aber den Vorteil, dass ich wenigstens, was das mein digitales Archiv anbetrifft, sehr ordentlich bin, weil jedes Ding kriegt eine Nummer und kriegt einen Namen und wird abgespeichert in einem Jahr oder beziehungsweise noch zu irgendeinem Kunden oder so.
Und was ist das dann außer eigene Vergangenheit?
Wie meinen Sie, was ist das?
Nein, was ist das? Was nutzt das Archiv?
Das Archiv nutzt ganz viel. Wenn zum Beispiel heute jemand kommt und sagt, wir haben da eine Ausstellung, das ist jetzt gerade aktuell gerade so, dass das Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt macht eine Ausstellung über Handwerk, und die sagen, wir haben da diesen Cartoon von Ihnen gesehen, und dann schicke ich aus Spaß, schicke ich den noch einen anderen dazu, weil der Mann, der mir schreibt, heißt Holzmann oder Holz. Dann schicke ich ihm einen Cartoon zum Thema Holz, den ich neulich gemacht habe. Also, Sie haben so einen schönen Namen, ich habe hier einen Witz noch für Sie. Und dann schreibt mir die Museumsdirektorin, oh wow, den wollen wir aber auch haben. Haben Sie da vielleicht noch mehr von? Ich sage, naja, klar, habe ich noch mehr von. Und dann kann ich in meinem digitalen Archiv nachschauen und hoffe, dass ich so Schlagworte finde. Meine Sachen sind leider nicht verschlagwortet.
Haben denn die Zeichnungen Titel?
Die haben Titel, ja, ja.
Die haben alle Titel.
Ja, die haben alle Titel, aber ich habe eben was nicht gemacht, da bin ich zu faul. Ich müsste die eigentlich verschlagworten.
Ja. Also als Bibliothekar kann ich Ihnen das nur empfehlen.
Richtig. Ja, das ist wirklich, weil ich nämlich dann versuche, ja, wie konnten das Ding, ich suche diesen bestimmten Witz, wie könnte das geheißen haben? Und dann habe ich vor vielen Jahren den Fehler gemacht und habe mit diesen Unterstrichen angefangen. Und dann die Apple-Suche, die findet diese Unterstriche. Wenn ich jetzt Klempner suche, dann findet der keinen Klempner. Und ich weiß aber, dass ich Bilder mit Klempner benannt habe. Und dann muss ich anders rangehen. Und das ist schon dann, naja, ich erzähle Ihnen, das ist eine ganz traurige Geschichte. Aber ich habe, das stimmt aber nicht ganz, nämlich ein Webarchiv für professionelle Redakteure, die gerne gucken können. Und dort sind die Sachen verschlagwortet. Dann gehe ich eigentlich in mein eigenes Archiv, gucke im Internet nach unter dem Schlagwort, was sagt mir denn mein Archiv dazu? Ja. Super, und da sind Sie.
Ja, ja, das ist in der bibliothekarischen Welt auch bekannt, dass also Bücher, wenn sie in Amerika katalogisiert sind, aussagekräftigere Schlagworte haben als manchmal in Deutschland. Ja.
Komisch, sind wir dazu lazy dazu?
Das ist eine andere Tradition. Also die gehen dann, sind schon seit dem 1900 mehr ins Detail gegangen. Ich wollte mal sagen, dieses Mikrofon können wir hier gerne rumgeben. Ja? Also wir sind immer gerne daran interessiert, dass Sie selber jetzt hier im Raum Fragen stellen oder Kommentare abgeben. Und wenn sich da eine Hand hebt, wie zum Beispiel hier vorne links, wollen wir da gleich mit loslegen?
Ja? Sind wir ganz offen.
Ja, meine. Ja, hatten Sie schon mal einen Rechtsstreit wegen einer Ihrer?
Schade, leider noch nie. Nicht, das wünscht man. Man wünscht sich ja immer so einen handfesten Skandal oder irgendwie sowas. Leider.
Noch jemand? Kurze oder längere Fragen?
Na dann bringe ich jetzt mal kurz ein. Also Sie können ja erstmal jetzt arbeiten lassen, Ihr Gehirn. Das arbeitet ja Gott sei Dank allein. Mich würde interessieren, Sie malen oder Sie zeichnen vor allen Dingen gerne kleine Leute, also das Sujet der kleinen Leute. Katzen kommen immer wieder vor, technische Gerätschaften, weniger politische Sachen habe ich gesehen. Wieso diese Auswahl? Wieso diese Alltagssachen, kleinen Leute, technische Erneuerungen? Wieso immer wieder das? Was ist da so faszinierend?
Es gibt ein lustiges Pressezitat aus Göttingen, aus einer Tageszeitung, wo eine Redakteurin schrieb, Beck ist der Zeichner der kleinen Leute. Ich möchte das immer als Plakat mit mir rumtragen. Hallo, ich bin der Zeichner der kleinen Leute. Es gefällt mir so, dieses Zitat gefällt mir unglaublich. Aber das ist ja das, was mein Credo ist, dass man quasi sich von der großen Tagespolitik, von den großen Leuten fernhält und guckt, was machen wir so, was macht das mit uns, ja auch so eine schöne Phrase, was macht das Große mit uns, und deswegen, da gucke ich eben nicht so weit, dann gucke ich auf meine, wie man heutigen Tageskarton zum Beispiel sieht, auf meine Katzen zu Hause und sehe, was machen die so, die liegen gerne auf der Heizung rum und dann denkt die Cartoon-Figur nach, ja, ich könnte schon ohne russisches Gas mal leben, aber wie erkläre es meinen Katzen, nicht, und das ist übrigens der erste Cartoon, der jetzt in der Reihe zur Ukraine-Geschichte, der mir so anfängt zu gefallen, weil das ist ein ganz, 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 ganz grässliches Thema, diese Ukraine-Geschichte. Ich habe mich auch versucht an Putin, das ist ganz furchtbar, also das ist, da kann man nur scheitern. Deswegen dann lieber Katzenhandys und kleine Geschichten. Aber wenn es sich dann mit der Weltpolitik so wieder überschneidet, wie jetzt gerade bei dem Tagescartoon, da bin ich glücklich, dann habe ich mein Tageswerk geschafft, tatsächlich.
Also auf seiner Webseite sind nicht nur viele Cartoons einzusehen und auch die aktuellen.
Gar nicht so viel eigentlich.
Ja, es gibt auch viele Tipps zum Beispiel. Ich habe gestern den Tipp ernst genommen, mir Arnold Schwarzeneggers Rede an die Russen anzusehen. 10 Minuten.
Haben Sie, und ist doch gut, oder?
Sehr gut. Also wirklich.
Also Bürger Arni ist ja schon ein neuer Held. Ja? Also ja. Ich finde, der hat ja schon mal so eine Sache gemacht zum 6. Januar, zu diesen Dings. Da dachte ich mir, Arni, wow. Ja. Immer mit seinen Eseln an der Seite. Diesmal hatte die Esel nicht dabei gehabt. Ich bin jetzt nicht auf Social Media und da muss auch Millionen Follower haben, der Mann. Aber der macht das, also diese Sprache an Dear, My Dear Russian Friends, fand ich einigermaßen emotional, ich glaube, ich habe geheult.
Ja, vor allen Dingen hat er gar nicht den Krieg so sehr kommentiert, sondern hat sich direkt an die Russen gewandt, hat erst erklärt, warum er zu den Russen so ein emotionales Verhältnis hat und so weiter. Also, fand das ist eine gute Einlassung, ja, die auch jetzt nicht kriegstreiberisch ist. Ja. So, das zum Beispiel kann man als Tipp entnehmen. Da hinten, wir geben das Mikrofon rund.
Er kann mal ganz kurz, also Entschuldigung.
Hallo. Also meine Frage wäre, welches Verhältnis haben Sie zu Ironie oder zu Zynismus oder, ich frage das wirklich ganz unbedarft, oder inwieweit haben Sie eine Art von Echtheitsanspruch, also ein echtes Bedürfnis, irgendwie den Leuten was zu sagen?
Das ist eine gute Frage. Ja. Also meine Ironie ist zum Beispiel nicht, das versteht ja nicht jeder. Zum Beispiel Kinder verstehen nicht Ironie, sagt man immer wieder. Und das ist wohl wahr. Das lernt man das als Erwachsener, die Ironie. Ich merke manchmal, wenn ich mir einen Anspruch, wenn ich einen Anspruch entwickle, ich will jetzt mal da und da hin, dann wären die Witze meist nicht gut. Das ist tragisch. Also mir ist es selten gelungen, dass ich mal was mit dem Hintergedanken, ich will jetzt nicht den Erziehungsfinger hochheben oder so, aber ich wollte sagen, Leute, das ist doch scheiße, dass ihr das macht. Aber die Sachen sind oftmals nicht gut. Mir passiert das manchmal bei dem Tagesgeschäft, bei der Taz, wo ich von so einem politischen Ereignissen so überrannt bin und dann versuche, ich nenne es nicht didaktisch, aber dann versuche dann, mal so den, wie nennt man das mal so schön, mein Lieblingsspruch ist ja immer, den Finger in die Wunde zu legen. Das liebe ich ja, diesen Spruch. Ich versuche, und dann merke ich, das ganze Ding ist total gescheitert. Das ist entsetzlich.
Aber gerade Ironie oder Satire lebt ja davon, dass man den anderen auch in seinem Rahmen Verständnis einschätzen kann, um den Witz und Humor richtig zu platzieren. Wie antizipieren Sie diese Interaktion?
Ja, Sie meinen, ob ich die Leute jetzt, ob ich denke, dass
die
Leute.
Das ist ein kommunikatives Geschäft, was man eigentlich macht, was sie aber für sich selber erledigen.
Ja, das ist ja, meine Kommunikation ist ja eine sehr einseitige Kommunikation. Ich stelle da was im Raum und dann macht er damit, was er wollt. Nicht? Also ich warte da gar nicht dann drauf, was mir dann so entgegenfliegt. Es kommt zwar dann was zurück, aber in ganz vielen Fällen kommt da gar nicht zurück. Und dann ist es eben so. Ja, es ist ein schwieriges, wir sind da auf einem Spiel, gerade bei einer schwierigen Frage, merke ich.
Okay, kann man vielleicht nachher noch vertiefen.
Entschuldigung.
Aber können Sie sich vielleicht an Ihren allerersten Cartoon erinnern?
Ja, das war der vorhin besagte. Einer meiner ersten, also als erwachsener Mensch, als Kind habe ich sicherlich auch ab und zu gezeichnet, aber einer meiner ersten Cartoons war eine DDR-Geschichte. Ich durfte nicht ausreisen. Meine Tante in West-Berlin hat mich eingeladen zum Geburtstag und ich durfte nicht ausreisen. Und da habe ich eine ganz komplexe Zeichnung daraus entwickelt. Und zwar, man sitzt, Sie kennen ja das Bild von Goethe, wie er in der Campagna sitzt, da mit seinen Manteln schön so hingesetzt. Und diesen Goethe habe ich in die Meldestelle der Volkspolizei gesetzt. Und die Meldestellendame fragt ihn nach seinem Verwandtschaftsverhältnis zur Campagna. Was ist denn das? Und das war so eine Art Versuch, mit meiner Wut umzugehen und diese ganze Sache zu ironisieren oder so zu machen. Das war einer meiner ersten. Heute würde ich das anders machen, sicher nicht. Also ich würde zum Beispiel mich nicht mehr trauen, Goethe zu zeichnen. Ich glaube, da bin ich noch, das ist nicht mein Feld.
Ich habe noch eine Frage, und zwar gab es schon mal den Fall, dass ein Cartoon von Ihnen gedruckt wurde in irgendeiner Zeitung, irgendwo im öffentlichen Bereich, in irgendeinem Medium, der dann Rechtschreibfehler enthalten hat?
Mehr als einmal. Naja, das ist manchmal ist das tragisch. Gerade beim Taz-Geschäft ist das so, das ist also manchmal konnte ich es noch retten, da konnte man es dann wenigstens noch für die Online-Ausgabe und dann bei anderen habe ich gesagt, hoffentlich liest niemand die Taz. Da ist heute mein Ding mit Schreibfehler drin. Ja, ja.
Das war vielleicht die schlechte Bezahlung.
Ja, nein, die Bezahlung bei der Taz, da reden wir ja nicht drüber. Die Taz macht man ja nur aus Ehrgründen, dass man gesehen wird von den großen Medien. Die lesen ja alle Taz, die lesen ja alle heimlich unter dem Schreibtisch, lesen die alle Taz beim Spiegel und überall, die sitzen. Die sagt man immer wieder. Ich weiß nicht genau, ich kann das nicht beurteilen. Aber ich weiß nicht, die meisten Fehler sind mir bei der Taz passiert. Bei anderen, meine anderen Redaktionen sind da relativ streng. Da gibt es dann auch Leute, die mal sagen, das Komma fehlt. Das habe ich Gott sei Dank auch.
Ja, nicht wenige dieser älteren Redakteure sind ja ehemalige Taz-Redakteure, weil das ist ja so eine Art
zum Beispiel,
wo man dann nach oben wandert und die haben dann einfach Angst vor der Konkurrenz der jüngeren Generation. Geht es Ihnen auch so?
Ich habe keine Angst vor der jüngeren Generation. Im Gegenteil, die muss ich eigentlich nachrücken. Ich habe sogar schon Symposien geleitet für den sogenannten Nachwuchs, der da so kommt. Und einige Leute, die ich da so hatte in meinem, es war eine Woche, entwickeln sich auch gerade ganz prächtig und denken mir, ja, oder zumindest sehe ich da Entwicklungen. Und das freut mich so ein bisschen diebig, weil einer meiner Studenten hat neulich den Deutschen Cartoonpreis gewonnen und da habe ich gedacht, ja super, erstmal hat die Jury einen guten Griff getan. Also ich hatte einen zweiten Preis gekriegt, aber ich hätte ihn auf den ersten gerne gesetzt. Aber auch der Gewinner war ein Anführungsstrichen Student von mir, der bei der Sommerakademie in Kassel bei mir war und wo ich mich tierisch freue natürlich, dass das passiert ist. So. Ich habe keine Angst vor jungen Leuten.
Haben Sie einen Rat an die jungen Leute? Würden Sie gerne da noch mehr sehen oder ist das eigentlich?
Ich würde auf alle Fälle mehr sehen. Trauen. Die sollen sich mehr trauen, die jungen Leute. Die sollen das machen. Die sollen ich muss das auch meinen eigenen Sohn sagen. Ich habe einen Sohn zu Hause, der hat eine unglaublich komische Ader. Wahrscheinlich hat er sowas. Er weiß es nur nicht. Also er.
Das ist ja komisch.
Der hat noch eine Kombination. Der ist so. Meine Frau ist zum Beispiel sehr schlagfertig. Ich bin ja überhaupt nicht schlagfertig. Das merken Sie ja bei den Antworten. Ich bin überhaupt nicht schlagfertig. Aber meine Frau ist total schlagfertig. Und unser Sohn hat diese Kombi. Der ist A witzig und B ist er schlagfertig. Und eigentlich hat er alle Anlagen dazu und könnte was Komisches machen. Und dazu kann er noch malen. Leider hat er das alles hingeschmissen und will jetzt Ranger werden im Wald. Mal gucken. Ernsthaft. Also ich habe natürlich, wie jeder Vater, habe ich natürlich die Hoffnung, dass er irgendwann merkt, dass er doch im Grunde seines Herzens ein Künstler ist und wenn nicht sogar ein Komiker. Der ist ein Komiker, das ist unglaublich. Ich kann Ihnen jetzt keine Beispiele zeigen und sagen und so, aber ich weiß, dass mein Sohn hat das viel, viel stärker als ich.
Aber die Kinder kommen in ihren Cartoons kaum vor, oder?
Ach doch, ab und zu kommen Kinder vor. Ja, doch. Vielleicht jetzt weniger. Eine Zeit lang habe ich für so eine Lehrerzeitung gemacht, da musste ich auch mehr Kinder zeichnen. Das ist so, ja, nicht. Also kommt doch so ein bisschen drauf an, aber Kinder kommen schon mal. Doch, Kinder sitzen bei mir hin und wieder. Weil Kinder sind ja auch sehr dankbar, weil ich will jetzt nicht auf den Kindermund hinaus. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu kindisch wird in seinen.
Also jetzt wird der Wahnsinn irgendwie Methode. Wir reden die ganze Zeit über eine Kunst, die wir gar nicht zeigen. Ja,
ja, das ist schön. Wir reden um Bilder. Herrlich.
So weiter. Also es ist natürlich toll. Ein großer Aufruf jetzt ans Volk sozusagen. schaut euch Beck an und hier haben wir auch noch eine Frage.
Ich kann zwischendurch einfügen, es gibt nächste Woche in Leipzig eine kleine Ausstellung. Abgesehen, es gibt ja eine Dauerausstellung. Ich habe ja eine seit mehreren Jahren eine Dauerausstellung in der Konnewitzer Verlagsbuchhandlung. Aber es gibt eine auf der Könneritzstraße, gibt es am 24. eine kleine Eröffnung in so einem kleinen Bilderbogen, heißt der Laden. Da machen wir eine kleine Eröffnung, darf ich schon mal sagen.
Wann also, genau?
24. März ab 18 Uhr ist die Eröffnung.
Könneritzstraße?
Also formlos. Könneritzstraße, weiß ich nicht, 96 oder irgendwas. Ganz hinten Richtung Schleusiger Weg ist da hinten. Oder Dämmeritzstraße, wie heißt die Straße? Die heißt da anders. Nee. Egal. Jedenfalls in diese Richtung hinten, stadtauswärts. Ist auf der rechten Seite ist ein kleiner Bilder. Ja, stadtauswärts, stimmt doch. Groß Schorrer, Kaschon, raus. Ist noch Stadt, ja. Aber in Richtung Küchenholz. Oder wie man es immer nennt. Da ist auf der rechten Seite ist ein kleiner Laden, der macht Bilderrahmen und sowas alles und hat einen Ausstellungsraum und ach, ich habe gedacht, ach, wenn gar nichts ist, wir machen mal eine schöne Ausstellung dort, Witze für Schleusig, habe ich es genannt. Muss jetzt sein.
Sehr schön. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Ich bin da jetzt drauf gekommen, weil Sie die Sommerakademie erwähnt haben. Also Sie unterrichten auch. Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, das war eine Ausnahme. Also es war eine Einladung. Ich habe die Einladung bekommen von Kassel, ob ich diese Sommerakademie leiten würde. Und ja, habe ich gesagt, klar, kein Ding. Und dann habe ich mich erschrocken, was ich da mache, weil ich musste mir erstmal klar machen, was ich eigentlich mache. Ich habe dann ganz viele Bücher über Cartoons gelesen, also wie man Cartoons macht, Cartoon-Theorie. Sie werden es nicht glauben. Ich habe wirklich, also mir eine unglaubliche Literaturliste rangeschafft. Was machst du hier eigentlich? Sehr spannend. Und dann bin ich zu Fritz Bernstein, der lebte da noch, F.W. Bernstein, gefahren. Fritz, was soll ich da machen mit den Leuten? Und er hat mir so Sachen erzählt und dann war ich gewappnet. Und das war dann aber ein Selbstläufer, diese ganze Akademie, weil es gab dann so einen Wettbewerb. Das lief alles quasi voll. Ich bin da quasi überrannt worden von denen, was die Seminaristen alle tun sollten. Ich bin dann nur so als Moderator mitgelaufen und war so gern gesehener Kritiker. Ich konnte so Rat geben. Und bei anderen Leuten fällt mir es übrigens sehr leicht, kritisch zu sein. Das fällt mir nur bei meinen Sachen sehr schwer. Aber ich merkte, ich konnte konstruktiv und kritisch sein und Leuten Rat geben. Ich glaube, das wurde auch gerne angenommen.
Okay, also die hatten alle schon Vorerfahrungen,
ja.
Brannten für ihre Sache und brauchten irgendwie einen
Sparringspartner,
ja, oder?
Waren teilweise schon Profis, also saßen Profis im Raum, wo ich sagte, was machst du denn hier? Du hast doch schon dein Zeug überall, was willst du hier? Und es waren Leute dabei, die haben es vorgehabt oder haben eben hauptberuflich was anderes gemacht, aber haben angefangen zu zeichnen. Wir hatten aber auch Leute dabei, die waren komplette Amateure, konnten weder noch, hatten einfach eine Liebe zum Beruf und wollten sich versuchen. Und ich hatte in der Vorauswahl, sollte ich so die Leute auch auswählen. Und da war zum Beispiel auch jemand, der zeichnete die ganz furchtbare so Kneipentischwitze. Und ich sage, nee, der auf keinen Fall. Und dann sagte mir aber die Galerie, der ist nämlich sozial, der ist gut fürs Team. Den müssen wir mit reinnehmen. Und Otto hieß der Mann aus München und ich schreibe mich heute noch mit Otto. Er kann auch nicht zeichnen, aber ist im sozialen Bereich tätig, also ne, macht Sozialpädagogik, aber ist ein total, war echt eine Bereicherung für die Truppe. War wirklich wahr. Aber ich habe zum Beispiel sowas gelernt. Ich habe mich zum Beispiel in Vorbereitung dieses Kurses, habe ich dann auch gefragt, was muss ich alles tun? Und dann sagte mir jemand, du musst sofort den Namen der Teilnehmer alle kennen. Am ersten Abend musst du sofort alle, das war eine harte Aufgabe, also habe ich bei der Vorstellung alle gezeichnet, dann haben wir den Namen und dann haben wir so Eselsbrücken gebaut, um am nächsten Tag die Leute mit Vornamen gleich ansprechen zu können. War hilfreich. Danke für den Tipp nochmal.
Eine kurze Nachfrage zu dem Theorie-Exkurs. Hat das was gebracht, seine eigene Praxis nochmal anders zu sehen oder?
Ja, das war wirklich sehr spannend. Also es gibt ja viele Theorien. Es geht ja bis zu Freud, diesen schönen Aufsatz, der Witz und seine Beziehung zum Unterbewussten, den man immer wieder lesen muss. Es gibt auch ein Buch, was ich auch nochmal geschmökert habe, das heißt Handwerk Humor. Ist eine doofe Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wie es ist, ein Ami, der das schreibt. Ich habe auch den Namen jetzt nicht vom Autoren parat. Das habe ich mal hier in der Stadt irgendwie im Antiquarisch gekauft. Ein tolles Buch, was ich auch immer wieder nochmal lese, weil um mich zu vergewissern, bin ich da noch dabei oder bin ich schon wieder vollkommen selbstverliebt und blöde so und vergesse das. Und es hat mir für einen Moment hat's viel gebracht. Ich habe meine ganzen Sachen in Frage gestellt plötzlich, was auch natürlich verheerend sein kann, wenn man sein Werk plötzlich in Frage stellt, weil das dieser Theorie gar nicht mehr genügt. Andererseits fühlte ich mich aber auch konform und merkte bestimmte Sachen, ja, mache ich auch, versuche ich auch zu tun. Ja, ich gucke auf die Komposition, aufs Bild und versuche Unwesentliches zu verhindern, obwohl zu vermeiden oder bestimmte Theoriegeschichten, die da in diesen vielen Büchern steht. Ich habe die Bücher alle noch. War jetzt bestimmt nicht zufriedenstellend beantwortet, aber so ungefähr.
Ja, doch, eigentlich ist die Frage ja nur, ob die Theorie Sinn ergibt, also wenn man Praktiker
ist. Ja, Witztheorie ist ja, es gibt ja gar nicht so viel Witztheorie, glaube ich, und so viele Bücher gibt es gar nicht, die sich theoretisch mit dem Genre beschäftigen. Die meisten, die ich hatte, waren amerikanische Bücher, so über das Cartooning, die führten auch sehr weit, die machten auch Kompositionslehre und sowas alles, und aber der Witz ist eigentlich, und das habe ich bei bewussten Herrn Menkow gelernt, es ist eigentlich egal, ob man zeichnen kann oder nicht, wenn der Witz sitzt. Deswegen die ganze schöne Zeichnerei ist das eine, was ich mir auch selber manchmal vorwerfe, dass ich versuche dann den schlechten Witz mit einer schönen Zeichnung zu übertünchen. Wissen Sie, was ich meine? Und dann mache ich den schönen bunt. Das ist eigentlich nicht Witz. Dem Genre kommt das eigentlich nicht, wird das eigentlich nicht gerecht. Ich sollte lieber das lassen, aber das macht man halt.
Also
Ich würde gerne eine Transformation des Gesprächs anstreben und sagen, dass wir jetzt in den gemütlichen Teil übergehen. Beck bleibt hier, wir können weiterreden. Und der Redner, der eben zum Schluss dran war, und die Rednerin, die vorher dran war, Marit Heuss und Ringo Rösner, sind zum Beispiel, gehören zu dem Team, zu dem neuen Team des Thomasius Club, der dann ab April funktionieren wird und wo das Programm auslegt. Also ich darf Sie herzlich einladen, da der Veranstaltung treu zu sein oder zu bleiben. Die wird dann eine Veranstaltung des Instituts für Kulturwissenschaften sein, aber nach wie vor hier im Café Alibi stattfinden. Also für die Leute, die kommen, ist eigentlich kein Unterschied, hoffe ich mal. Ist jedenfalls nicht vom Raum. Heute danken wir, bevor ich jetzt gleich den Sekt hole, und bitte bleiben Sie da. Du holst die Brezeln, ja?
Ich hole die Brezeln.
Genau.
Ich muss nichts machen.
Und dann, nee, Sie
nur
müssen
essen und trinken.
Erstmal wollen wir Ihnen danken, dass Sie hier waren und uns den ersten Thomasius Club seit langer, langer Zeit wieder in diesem Raum ermöglicht haben. Das hat uns sehr gefreut.
Ja. Thank you.